Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und ich erzähle euch mal wieder, was so im Maschinenraum des digitalen Bundestages los war. Diesmal geht's einerseits um das digitale Dienstegesetz, das ist die Umsetzung des Digital Services Acts hier in Deutschland, und um eine andere Europaregelung, nämlich den Data Act, und um den Glasfaserausbau, nämlich die Gigabit-Richtlinie 2.0. Unser erstes Thema, das digitale Dienstegesetz, DDG abgekürzt, das ist die nationale Umsetzung der Digital Services Richtlinie der Europäischen Union. Darüber habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, wisst ihr wahrscheinlich schon alles. Für die, die neu sind, sage ich es nur mal ganz, ganz kurz. Dieser Act ist für sehr große Online-Dienste, die VLOPs, Very Large Online Platforms, seit letzten August in Kraft, und für alle übrigen, über 5000 in Deutschland, digitale Dienste, ist er seit 17. Februar 24 in Kraft. Der soll die sozialen Dienste und sonstige digitalen Dienste besser regulieren. Ihr kennt ja das Problem mit Hass und Desinformation, und da geht es um Moderation, um Meldung von strafbaren Inhalten, um die Minimierung von gesellschaftlichen Risiken. Aber es enthält zum Beispiel auch ein Verbot personalisierter Werbung für Minderjährige und ein Verbot von Dark Patterns. Für die ganz großen Plattformen ist Brüssel zuständig. Für alle anderen, für die nicht so very large Plattforms und die kleinen und die winzigen, da sind die Mitgliedstaaten zuständig, und auch dafür braucht es dieses digitale Dienstegesetz. Das reguliert also alle die, die nicht very large sind. Und in dem Gesetz steht dann drin, welche Behörden sind dafür zuständig. Eine ist sozusagen die Oberbehörde, das ist der digitale Dienstekoordinator, und dann gibt es dann noch einen Beirat. Wie gesagt, wir hatten das ja hier schon öfter mal, und frisch noch im Februar hatten wir eine Anhörung zu dem Gesetz und haben das im Digitalausschuss besprochen, und das findet ihr ausführlich in der Podcast-Folge 28. Am 20.03.2024 haben wir das nun als Gesetz verspätet, mehr als einen Monat nach Inkrafttreten, verabschiedet. Dazu habe ich im Plenum auch eine Rede gehalten, und es wäre ja toll, wenn ihr euch die anhören wollt. Dafür findet ihr den Link in den Shownotes. Was hat sich denn seit der Anhörung, also seit Februar, getan? Also einen Tag, bevor wir es jetzt erneut im Ausschuss hatten und zwei Tage vor der endgültigen Abstimmung im Bundestag, ist dann doch noch was eingetrudelt, nämlich ein Änderungsantrag von der Koalition und ein sogenannter Entschließungsantrag. Wer die Originaldokumente lesen will, auch die findet ihr verlinkt in den Shownotes. Da sind tatsächlich etliche Verbesserungen drin. Manche, ehrlich gesagt, super No-Brainer, aber vorher waren sie halt nicht drin. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Beschwerdeportal für Nutzende leicht zugänglich und benutzerfreundlich sein soll. Und wieder neu drin steht, dass die Leitung der zuständigen Stelle doch gewisse Qualifikationen erfüllen muss. Das war im ersten Entwurf schon mal drin und im zweiten rausgeflogen. Haben wir natürlich alles kritisiert, und jetzt ist es wieder drin. Erfreulich ist auch, dass der Beirat, an dem übrigens 50% Zivilgesellschaft vertreten sein soll, die sogar angemessene Entschädigungen dafür bekommen sollen, der soll transparenter werden. Also Berichte und Positionen und Papierchen von dem Beirat sollen öffentlich zugänglich werden. Das ist eine feine Sache. Eine Änderung gab es noch mit Bezug auf die Bußgelder. Die hatten nämlich im ersten Gesetzesentwurf eine derart hohe Hürde, dass der Präsident der Bundesnetzagentur das so bewertet hat, dass er meinte, da kann er eigentlich kaum jemals irgendeine verhängen. Da hat man die Formulierung verbessert, aber ich bin zu wenig Juristin, um zu beurteilen, ob das jetzt vernünftig funktioniert. Vielleicht ist ja von euch irgendwer Jurist oder Juristin. Früher stand drinne, die Ordnungswidrigkeit muss sozusagen beharrlich wiederholt werden, und das beharrlich schien ein Problem zu sein. Das beharrlich ist rausgeflogen, jetzt muss man also nur wiederholt Meldungen ignorieren und Risiken nicht minimieren, dann droht ein Bußgeld. Neu eingeführt wurden auch Haftungsprivilegien für Uninetze und gemeinnützige DNS-Resolver, und es wurden eingeführt Berichtspflichten, und zwar jährlich, für die Meldungen an das BKA. Die sollen, also diese Berichtspflichten sind gegenüber Bundestag, und man möchte keinen konkreten Strafkatalog jetzt machen, das war ja eine Forderung von Sachverständigen und auch von mir, sondern man möchte eine Konkretisierung der Straftaten in Brüssel anstoßen, also dass der Artikel 18 im DSA geändert wird. Und im Bericht will man bis dahin erstmal sammeln, welche Straftaten wie oft gemeldet werden. Und ich vermute mal auch, ob die Meldungen überhaupt Straftaten ergeben haben oder nicht. Dann steht noch eine Änderung da drin zum Thema Netzsperren. Behauptet wurde öffentlich, die gäbe es nach der Änderung jetzt nur noch auf richterliche oder behördliche Anordnung. Das stimmt allerdings so nicht, aber dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Und geändert wurde leider auch nicht dieser läppische Forschungsetat von 300.000 Euro, der super heftig kritisiert worden ist, mit dem man auch echt nichts machen kann. Komplett neu ist der Entschließungsantrag. Der sind sozusagen, wie beschreibt man jetzt einen Entschließungsantrag? Also das ist kein Änderungsantrag zum Gesetz, sondern mehr eine Absichtserklärung, was man auch noch in anderen Gesetzen irgendwann mal machen will. Also mehr als nichts, aber viel mehr auch nicht. Da steht also zum Beispiel drin, dass man die abgeschafften inländischen Zustellungsbevollmächtigten, also nationale Ansprechpartner oder Kontaktadressen, dass die mit dem künftigen digitale Gewaltschutzgesetz kommen sollen. Die werden ja mit dem Wegfall des NetzDG im Prinzip ausgestorben und da kann man sie vielleicht wieder einführen, denn im DSA gibt es das nur noch für außereuropäische digitale Diensteanbieter. Und eingeführt werden auch im digitale Gewaltschutzgesetz, das es ja bekanntlich noch nicht gibt, soll eine Reform der Impressumspflicht für Privatadressen. Da soll also eine Alternative für gefährdete Personen rein. Das wäre eine ganz feine Sache, wenn das wirklich passiert. Mein Antrag dazu wurde ja noch im November abgelehnt. Bisher ging da kein Weg rein. Da bin ich über 6 Jahre jetzt schon dran. Aber ehrlich gesagt freue ich mich erst richtig, wenn es auch wirklich passiert ist. Ich habe schon viel zu viele leere Ankündigungen von der Ampel in digitalen Dingen gehört, um da jetzt schon in großen Jubel auszubrechen. Zur Bundesnetzagentur als zuständiger Behörde. Da ist jetzt Sonnenschein klar, dass der Haushalt 24 also keine ausreichenden Personalmittel bereitgestellt hat. Wie auch, es gab ja noch keine Rechtsgrundlage, die haben wir diese Woche erst geschaffen. Und die Ursache dafür ist klar, man hat sich gezankt in der Koalition, wer da jetzt eigentlich die Behörde werden soll und deswegen kam man da halt nicht zu Pott mit dem Gesetz. Als Beiratsmitglied bei der BNetzA habe ich nochmal präzise nachgefragt, wie viele Stellen hat man denn da jetzt so genau? Die Antwort war, im Haushalt gibt es 15 Planstellen. In-house der BNetzA hat man auch nochmal so ein bisschen hin und her geschoben und woanders sich ein paar Stellen rausgeschwitzt. Das sind nochmal 10 extra, macht also 25 Planstellen, die man in 24 nutzen kann. Die sind aber zum Teil noch nicht mal besetzt und der reale Stellenbedarf ohne zusätzlichen Aufbaubedarf, der sind 77 Stellen. Wir sind also über 50 Stellen short und das ist ein echtes Problem. Also der Präsident hat in der Anhörung daher ja auch gesagt, vieles, was gut wäre, kann die Bundesnetzagentur erstmal nicht machen, weil ihr einfach das Personal dafür fehlt. Ja, aber jetzt zum Ausschuss. Die Debatte da, die war wirklich ein bisschen seltsam, denn Ampel und Regierungsvertreterin haben sich vor allem in Selbstbeweihräucherungen geübt. Da wurde ziemlich wenig gefragt. Von Kontrollfunktionen des Parlaments hat man da jetzt nicht so viel gespürt. Das war mehr so Werbung. Und da der Top öffentlich war, also im Netz übertragen, übrigens den Link zur Mediathek kriegt ihr auch in den Shownotes, vielleicht war wegen des öffentlichen Tops das auch schon so eine Art Wahlkampf. Also auf jeden Fall war es stellenweise ziemlich langweilig. Also ich finde ja auch gut, dass so Dinge wie Nutzerfreundlichkeit im Beschwerdeportal oder Fachkompetenz für den digitale Dienstekoordinator oder eine Transparenz von Beiratsberichten kommt. Aber ehrlich gesagt, das sind doch auch echte No-Brainer. Also Fachkompetenz bei einer Institutionsleitung sollte man ja wohl schon erwarten können. Also ich freue mich über Ankündigungen wie Impressumspflicht und Wiedereinführung der nationalen Ansprechpartner im Gewaltschutzgesetz. Aber richtig freue ich mich erst, wenn es auch wirklich da ist. Und es liegt natürlich der Teufel im Detail. Also die nationalen Ansprechpartner, wenn man die im digitalen Gewaltschutzgesetz regelt, dann muss natürlich trotzdem klargestellt sein, dass die als Ansprechpartner nicht nur für Gewalttatbestände erreichbar sind, sondern auch für, also sagen wir jetzt zum Beispiel ungerechtfertigte Sperren, also Widersprüche dagegen oder zum Beispiel auch zivilrechtliche Klagen. Ein wichtiges Thema, das uns beschäftigt hat, war diese automatisierte oder automatische Ausleitung von Daten an das BKA. Da enthält ja das DSA für die digitalen Diensteanbieter eine Pflicht, nämlich bei Verdacht auf Straftaten mit, wie steht es da drin, Gefahr für Leben oder Sicherheit von Personen. Dafür sollen also alle zugehörigen Daten unaufgefordert an die Strafverfolgung, im deutschen Fall ans BKA, übermittelt werden, also auch schon beim Verdacht, dass eine solche Straftat vorliegen könnte. Da steht so in Artikel 18 DSA oder Artikel 13 im DDG. Unsere Position als Link ist völlig klar. Das muss präzisiert werden. Also sonst gibt es ja eine Standleitung, insbesondere zwischen den großen Plattformen und dem BKA. Und es werden massenhaft Daten weitergeleitet. Am Ende gibt es eine Datenhortung beim BKA, auch über alle möglichen Leute, die gar nichts Strafbares getan haben. Und aus allgemeinem Misstrauen, also aus guten Gründen und aus schlechten Erfahrungen, bin ich mir da wirklich nicht sicher, dass Löschpflichten und Fristen noch eingehalten werden würden. Deswegen ist diese Straftatenpräzisierung ja so wichtig. Die Ampel dagegen, die sagt, ja, das ist europarechtlich super kompliziert und problematisch. Deshalb hat man es also gar nicht erst gemacht und hat sich da ersatzweise für so einen Bericht entschieden. Auf den bin ich natürlich auch gespannt, denn das BKA selber, das rechnet mit einem 120-fachen Meldeaufkommen. Die gehen also davon aus, dass die auf 720.000 Meldungen steigen und fordern 400 zusätzliche Stellen. Also manche wie die AfD regen sich unendlich auf, dass das BKA schon 400 Stellen hat. Die haben sie natürlich auch noch nicht, meines Wissens keine einzige. Und im Übrigen findet auch das BMDV diese Zahlen ein bisschen seltsam. Und vielleicht wurde auch deshalb dieser Bericht beschlossen, damit das BKA eine Strichliste machen kann und man wirklich weiß, wovon man eigentlich redet. Immerhin eine gute News, es gibt keine Sanktionen, wenn keine Weiterleitung erfolgt. Also aus purer Bußgeldvermeidung müssen Plattformen da jetzt nicht massenhaft melden. Schon fast unterhaltsam war, wie da Frau von Storch abgegangen ist von der AfD. Und da so meinte, das antiliberalste, meinungsfreiheitsfeindlichste Gesetz, das es jemals in Europa gegeben hat. Jo, ich bin in der DDR aufgewachsen, wollte ich nur mal nebenbei völlig zusammenhanglos erwähnen. Jemals in Europa, nun ja. Dann kamen noch diverse Falschinformationen, also hat behauptet, dass der DDG-Koordinator politisch motivierte Einzelfallentscheidungen treffen würde. Das ist natürlich Quatsch, weil A, gibt es den noch gar nicht und B, der darf das auch gar nicht, der oder die. Und dann ging sie davon aus, dass willkürlich alles für rechtsextrem erklärt werden würde, um es dann strafzuverfolgen und löschen zu können, so ungefähr in der Art. Und sie hat das kleine Märchen von dem Schlumpfvideo erzählt, weshalb ein Mädchen in MacPom von der Polizei aus der Schule geholt worden ist. Und natürlich war das mit dem Video auch frei erfunden, aber das erzählt die weiterhin. Dazu halte ich übrigens eine Rede am Freitag. Und wenn ihr diesen Podcast hört, werde ich sie schon gehalten haben. Und deswegen findet ihr in den Shownotes auch einen Link dazu. Ich hoffe nicht, dass irgendwas dazwischen kommt. Da gibt es nämlich eine Aktuelle Stunde von der AfD zum Thema Meinungsfreiheit in Schulen. Und sie werden das Märchen vom Schlumpf wieder erzählen. Aber zurück zum Ausschuss. Da ging es unter anderem auch um das Thema Netzsperren. Ich hatte ja schon erwähnt, dass da behauptet worden ist, nicht nur in Medien, sondern auch direkt im Ausschuss, dass Netzsperren auch bei Urheberrechtsverletzung nur mit behördlicher Anordnung und nur als Ultima Ratio denkbar seien und dass man das jetzt geregelt hätte. Und ich habe nochmal nachgefragt, wo genau ist denn im Digitale-Dienste-Gesetz sichergestellt, dass Netzsperren bei Urheberrechtsverletzungen nur noch auf behördliche oder richterliche Anordnung möglich sind? Also aktuell ist ja eine häufige Praxis, dass man eine Sperrung via Clearingstelle Urheberrecht erreicht und da ist kein Richter involviert, das ist auch keine Behörde involviert. Und im zuständigen Paragraf des Digitaldienstegesetzes steht auch nichts anderes drin. Der Vertreter des BMDV hat erstmal sehr lange geschwiegen. Dann hat er gesagt, man hätte den Paragraf 7 aus dem Telemediengesetz ja mit dem Änderungsantrag jetzt quasi umgezogen in das digitale Dienstegesetz. Damit hat man also die Verschlechterung über das Gesetz eliminiert. Das ist jetzt keine Verschlechterung, aber es ändert sich ja nichts an den Sperren über eine Clearingstelle, also quasi von Privat an Privat, von Privatperson an privatwirtschaftliche Plattform. Und ich fragte nach, geht es denn damit jetzt weiter und hörte dann nur als Antwort, es würde sich an der geltenden Rechtslage nichts ändern. Meine Sorge ist, man hat das DDG zwar verabschiedet, aber eigentlich das Problem überhaupt nicht verstanden. Nämlich, dass Netzsperren ohne behördliche oder richterliche Anordnung explizit hätten verboten werden müssen. Und so passieren sie also künftig weiter wie bisher und das ist schlecht. Mich hat auch interessiert, wie es eigentlich mit den Bußgeldern bei säumigem Umgang mit Meldungen und Anfragen ist. Mir ist nämlich aufgefallen, meinem Team ist es aufgefallen, warum die sogenannte zeitnahe Bearbeitung nur bei Auskunftsersuchen vom Behördenbußgeld bewährt sein soll. Also Artikel 16 im Digital Services Act. Absatz 6, wer es nachlesen will, bezieht sich ja im Unterschied dazu auf die zeitnahe Bearbeitung der Meldungen von Menschen, also Personen oder von Einrichtungen. Und bei uns im deutschen Gesetz ist halt bloß noch von Behörden die Rede. Das war übrigens auch Kritik in der Anhörung vom VZBV. Die Stellungnahme, die verlinke ich euch dazu. Auch da gab es erstmal Schweigen, Schweigen, Schweigen. Und danach die für mich interessante Neuigkeit, dass zeitnah und sorgfältig irgendwie Kategorien seien, die man wegen irgendeinem Bestimmtheitsgebot, wie gesagt, ich bin ja nicht Juristin, nicht Bußgeld bewähren könne. Irgendwas im Grundgesetz spricht da halt dagegen. Man kann das nicht bebußen, war die Formulierung. Das Verb kannte ich auch noch nicht. Ja, das ist also ein bisschen seltsam. bestimmten Passus hat man ja übernommen, aber eben nicht so, wie es der VZBV gewünscht hat. Wenn das nach Grundgesetz nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber schräg finde ich das trotzdem. Ja, mein Fazit zur Umsetzung des Digital Services Act in Deutschland. Natürlich brauchen wir das Gesetz. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug im Kampf gegen digitale Gewalt, gegen Desinformation und auch, wir haben ja Superwahljahr, gegen Wahlbeeinflussung. Aber die Ampel hat die Umsetzung im deutschen Recht verschleppt. Dadurch ist die Rechtsgrundlage zu spät, die Bundesnetzagentur ohne ausreichende Haushaltsmittel. Kleine und mittlere Unternehmen, aber vor allem auch die nicht kommerziellen kleinen und dezentralen Plattformen sind ohne ausreichende Unterstützung. Die Beschwerdeplattform wird sicher auch nicht gleich zur Verfügung stehen und die Forschungsmittel sind gerade im Superwahljahr viel zu mickrig. Trotzdem gab es zumindest ein paar Nachbesserungen und ja, das kann ich auch einfach mal loben und habe ich ja auch getan. Um eine EU-Umsetzung geht es übrigens auch in unserem nächsten Top. Nämlich um die deutsche Umsetzung des EU Data Acts. Das war auch ein öffentlicher Top. Wer sich den komplett reinziehen will, der Link in den Shownotes, ihr kennt das ja schon. Diese EU Data Act Verordnung, die soll regeln, wer auf Daten zugreifen darf. Und das ist wieder, da geht es vor allem um die Daten im Internet der Dinge, IoT-Daten. Die EU hat da wahnsinnig große Erwartungen und hat als Ziele also einerseits den Wettbewerb und die Innovation durch viel mehr Datenverfügbarkeit zu erreichen, mehr Verbraucherschutz und hat gigantische Mehrwerte prognostiziert. Hab die Zillionenzahl jetzt nicht mehr so im Kopf, könnten 70 Milliarden gewesen sein, also auf jeden Fall richtig, richtig viel Geld. Auch da haben wir schon mehrfach im Digitalausschuss gesprochen, zuletzt im November 2023. Und ansonsten insgesamt in den Podcast-Folgen 25, 17 und 4. Ich verlinke euch die, falls ihr euch die alle mal reinziehen wollt. Im Plenum hatten wir das vor ziemlich genau einem Jahr, im März 2023. Und ich habe dazu eine Rede gehalten und auch die verlinke ich euch gern. Inzwischen wurde der Data Act in Brüssel verabschiedet, also im Dezember 2023. Im Januar ist er in Kraft getreten, aber der hat eine lange Übergangsfrist. Deswegen ist er erst voll wirksam im September 2025. Falls euch das Datum irgendwie bekannt vorkommt, ja, da sind die Bundestagswahlen die nächsten. Was gibt's an Kritischem im Data Act? Einmal natürlich die Frage, wie können dann diese Vorteile, die man da so groß erwartet, materialisieren? Also zum Beispiel mehr Freiheit für Verbraucher, wenn sie Produkte wechseln wollen, also von einem Hersteller zu einem anderen. Wie sie da die Daten mitnehmen können, ne? Fitnessuhr zum Beispiel. Es betrifft aber auch viele KMU, die mit IoT-Daten irgendwelche neuen Geschäftsmodelle sich ausdenken und anbieten wollen. Aber auch so Sachen wie Reparaturwerkstätten für Autos, die natürlich den Zugang zu Autodaten benötigen. Weil wenn du an die Elektronik und die Daten eines Autos nicht rankommst, dann kannst du fast nichts mehr reparieren. Vielleicht noch Reifen wechseln, aber that's it. Dann stellt sich natürlich direkt die Frage, wann können denn Unternehmen die Datenherausgabe verweigern? Das wurde sehr heiß diskutiert. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, also Ausreden, die im EU Data Act verankert worden sind. Also einmal Geschäftsgeheimnis, das ist ein dehnbarer Begriff. Dann alles so mit Sicherheit, das ist auch ein Gummibegriff. Und dann komplexe proprietäre Algorithmen kommt da auch noch als Hinderungsgrund vor. Und das ist natürlich ein ganz besonders dehnbarer Gummibegriff. Denn im Prinzip kannst du auch einen Taschenrechner zum komplexen proprietären Algorithmus erklären. Die Frage war auch, oder eine Problemstellung ist auch die Frage, wie denn VerbraucherInnen die Daten ihrer IoT-Geräte freigeben. Also über welche Art so eine Genehmigung erfolgt und wie sie die Rechte an solchen Daten übertragen können. Dahinter ist so ein bisschen der Dateneigentumsgedanke, weil irgendwie muss man ja Datenrechte übertragen, damit Dritte damit auch Dinge tun können. Gute Dinge, wie Autos reparieren oder eben mehr so schlechte Dinge, je nach Ansicht, wie zum Beispiel Profile für personalisierte Werbung, Manipulation oder ähnlichen Shit. Der Gedanke hinter dieser Praxis ist natürlich, Daten sind das neue Öl, also Daten irgendwie als Rohstoffe, die einen Eigentumscharakter haben, verkaufbar und übertragbar sind und zwar auch von Privatpersonen an Dritte. Oder mit anderen, mehr so linken Worten, Kapitalismus wird auf Daten ausgeweitet, alles soll kommerzialisierbar sein. Im Endeffekt kann das auch bedeuten, dass es Privatsphäre nur noch für Reiche gibt. Wenn zum Beispiel Produkte billiger sind, wenn irgendeine KäuferIn eines IoT-Produktes der Nutzung der Daten, die mit diesem Produkt gesammelt werden, zustimmt. Das wäre natürlich ein Problem, weil Wer damit Geld sparen kann, der macht es vielleicht, wenn er Geld sparen muss oder sich das Produkt anders gar nicht leisten kann. Aber immerhin, auch der Data Act enthält ein Dark-Pattern-Verbot, damit Verbraucher zumindest vor allzu direkter Manipulation geschützt sind. Die nationale Umsetzung muss also bis September 25 erfolgen und das war dann das Thema bei unserem Digitalausschuss am 20. März. So viel zur Vorrede. Auch das war, man höre und staune, eine öffentliche Sitzung. Langsam findet sowas häufiger statt. Steht der Tropfen, höhlt den Stein und so. Ich verlinke euch also den Eintrag in der Mediathek, wenn ihr es euch komplett angucken wollt. Wir hatten als Gäste sowohl das BMDV als auch das BMWK vertreten. Anna Christmann vom BMWK und Daniela Kluckert vom BMDV. Da gab es so eine kleine Intro, die war jetzt nicht so besonders sexy, deswegen halte ich die Zusammenfassung kurz. Da ging es also um die Ziele bis September 2025. Man muss da als Nationalstaat eine oder auch mehrere zuständige Behörden benennen. Und wenn man mehrere hat, einen sogenannten nationalen Datenkoordinator. Wenn euch das alles irgendwie bekannt vorkommt, ja, es klingt genauso wie die Umsetzung des DSA. Da musste man ja auch eine zuständige Behörde, dort war es die Bundesnetzagentur, benennen. Und die hatte dann in den Bundesländern und zum Beispiel mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten noch andere zuständige Behörden, wurde aber die zuständige Oberbehörde, und das nannte sich dann Digitaler Dienste Koordinator. Und so ähnlich könnte es bei der Umsetzung des Data Acts auch laufen. Dafür braucht es dann ein sogenanntes Durchführungsgesetz. Vielleicht heißt das dann Data-Gesetz? Keine Ahnung. Also es können die sich, vielleicht heißt es auch Gute-Datengesetz. Gute-Datengesetz würde passen zur Ampel. Das wäre dann die Rechtsgrundlage für die Behörden. Und es wurde angekündigt, dass ein Stakeholder-Dialog in Kürze starten soll. Und dann haben wir rumdiskutiert. Bei allen Dingen immer sehr spannend ist ja die Frage der Zuständigkeiten. Nicht nur, welche Behörde soll zuständig werden, sondern auch, wer hat denn eigentlich die Federführung? Immer interessante Frage bei digitalen Themen. Da guckten sich die beiden Ladies aus den beiden Ministerien erstmal sehr lange gegenseitig tief in die Augen und meinten dann irgendwie gemeinsam. Also wieder mal eine gemeinsame Federführung. Und BeobachterInnen der Governance in der Ampel-Digitalpolitik sind da wahrscheinlich jetzt alle zusammengezuckt, aus guten Gründen. Denn eine gemeinsame Federführung statt klarer Verantwortung, das heißt fast immer Zank und Verzögerung wie beim DSA. Vielleicht kommt es ja auch nicht so, aber man hat so seine Erfahrungen gesammelt. Dann haben wir natürlich sehr viel diskutiert um die Frage, soll es jetzt eine Behörde werden oder mehrere? Das war der absolute Schwerpunkt dieser Debatte. Das ist auch noch völlig offen, wie es ausgeht. Also es könnte eine sein, wie bei der DSA, die Bundesnetzagentur, vielleicht sogar die Bundesnetzagentur, die ist durchaus im Gespräch. Langsam wird die zur Superbehörde. Oder aber, wenn man mehr fokussiert auf Sektorkompetenz, dann könnte es vielleicht auch das Kraftfahrbundesamt werden. Zum Beispiel für alles, was irgendwie mit Autos zu tun hat. Autodaten sind ja von besonderer Bedeutung bei diesem ganzen IoT-Thema. Und es gibt ja auch andere Spezialbehörden, die vielleicht für andere Sektoren besonders viel Kompetenz haben. Keine Ahnung, dann würde man eher die Variante wählen von mehreren Behörden. Und beides hat so seine Vor- und Nachteile. Also wenn man das Szenario nimmt, eine Behörde, wären da die Vorteile. Man hat es schlank, man hat es effektiv, bürokratiearm, alles ist einfacher. Und wahrscheinlich hat man die auch schnell aufgebaut, die Prozesse schnell geklärt. Und dann kann die auch schneller loslaufen. Und wahrscheinlich redet man selten aneinander vorbei, weil man ja mit sich selber reden müsste. Der Nachteil ist aber, so eine einzelne Behörde hat natürlich sehr wenig sektorspezifische Kompetenz. Und deswegen ist noch ein bisschen unklar, wie das ausgeht. Von der FDP kam allerdings der Einwand, dass es ja einen Artikel 37 Absatz 4 im Data Act gibt, der auf die Fragen sektoral und zentral Bezug nimmt und sagt, die sektoralen Kompetenzen, die sollen sowieso bei den jeweiligen Behörden verbleiben. Also käme eigentlich nur eine zentrale Koordination on top in Frage. Da wurde nur kommentiert, ja, es wird safe einen Koordinator geben. Die Frage ist aber am Ende trotzdem, ob und wie viele sogenannte Umsetzungsbehörden es dann drunter gibt. Und klargestellt wurde am Ende auch noch, dass der Koordinator nicht nur koordinieren soll, sondern wie der digitale Dienstekoordinator beim DSA soll der auch beraten. Wir haben uns auch interessiert für den Zeitplan, denn September 2025, nächste Bundestagswahl, das klingt total weit weg. Aber wenn diese neue Behörde arbeiten soll, dann braucht sie ja auch Stellen. Und Stellen müssen im Haushalt 2025 stehen. Und der Haushalt 2025, der wird im Herbst 2024 verabschiedet. Und bis dahin sind es ja nur noch ein paar Monate. Wenn also diese Entscheidung, über welche Behörde ist zuständig, nicht bis Juli, allerspätestens August 2024 getroffen ist, dann wiederholt sich exakt das DSA-Problem, also Digital Services Act-Problem, dass wir eine Behörde haben, die zuständig ist, aber leider keine Knete für das Personal, also ihre Arbeit gar nicht machen kann, wenn es losgeht. Spannend war auch das ganze Thema Gemeinwohl und Verbraucherschutz. Ich habe da in meinem Statement kommentiert, dass ich nicht so wahnsinnig viel Nutzen fürs Gemeinwohl erwarte und auch nicht für den Verbraucherschutz, denn es wurden ja super viele Ausnahmen in das Gesetz reingeschrieben, übrigens auch durch Deutschland durchgekämpft, Geschäftsgeheimnis und so Kram. Und das alles wird das Datenteilen behindern. Und vor allem gerade große Unternehmen werden auf ihren Daten sitzen bleiben und sich abschotten. Und die Folge ist wahrscheinlich, dass dieses quasi Dateneigentumskonzept eher zu noch mehr Datenmonopolisierung führt. Aber da habe ich auch gerne mal Unrecht und vielleicht kommt es ja auch anders. Ich bin da ein bisschen pessimistisch in der Hinsicht. Und selbst wenn es ein Dark-Patterns-Verbot gibt, das ist natürlich eine gute Sache, aber ich bin mir absolut sonnenscheinklar, dass es Datennutzungsverträge geben wird, die dann so mit IoT-Geräten daherkommen, die kilometerlang sind in Punkt-8-Schrift, so wie die AGBs, die man immer sieht. Dann scrollt und scrollt und scrollt man und am Ende verkauft man sein erstes Kind und klickt einfach ungelesen alles an, was da so ist. Man versteht die nicht, sie sind komplex und undurchsichtig. Und am Ende bedeutet es, dass man keine informierte Zustimmung gegeben hat. Es ist also eine Einwilligung als Basis, kein funktionierender Verbraucherschutz. Das wissen wir längst. Also siehe Cookies und Profilbildung und sowas alles. Darauf hat die Vertreterin des BMWK, also des Wirtschaftsministeriums, nur gesagt, dass sie darauf hofft, dass alles gut wird und dass die Daten breit geteilt werden, auch für alle und so Gemeinwohl. Aber dass sie auch genau hingucken wird, ob es klappt. Und dass auch Verbraucherschutzorganisationen kritisch darauf schauen können sollen. Und ich habe dann den Wunsch geäußert, dass die auch beim Stakeholder-Dialog schon eingeladen werden. Ob sie es sind, wissen wir nicht, weil auf die Frage, wer da so eingeladen wird und was die Timeline für diese Stakeholder-Dialoge ist, da kam halt nur, man weiß noch nichts. Also nicht wann, auch nicht mit wem, auch nicht wie viele. Das ist jetzt noch ganz, ganz früh in der Planung. Wissen wollte ich auch, das hatte ich nämlich mal gesteckt bekommen, dass sowas möglich ist, ob Nachteile für Nutzende durch solche IoT-Daten entstehen können, also legal möglich sein werden, die mit der tatsächlichen Nutzung eigentlich gar nichts zu tun haben. Also zum Beispiel Daten meines Autos, die nichts mit meiner riskanten Fahrweise zu tun haben, sondern zum Beispiel damit, dass ich mal an einem Ort geparkt habe, der irgendwie für risikoreicher gilt und ob ich dann gleich eine höhere Versicherungsprämie kriegen kann. Das konnte man mir nicht beantworten, das habe ich beim letzten Mal im Digitalausschuss, ich glaube im November schon gefragt und da hieß es, das sei noch in Abstimmung, also das muss ja irgendwie ausgegangen sein, aber man hat es mir nicht sagen können. Das wird nachgereicht und mit ein bisschen Glück kommt es auch irgendwann. Weil Verbraucherschutz aber auch mit Repräsentanz zu tun hat, habe ich mal gefragt, ob es diesen wahrscheinlich großartigen Beirat nach dem Vorbild Digitale Dienstegesetz auch geben wird. Dieser Beirat soll nämlich 50% Zivilgesellschaft haben, transparent agieren, super unabhängig sein. Und ich finde, das klingt schon alles ziemlich geil, wenn es denn so käme. Und deswegen könnte man das doch hier eigentlich auch machen. Das ist noch nicht klar, hieß es. Man hätte das irgendwie mit im Blick. Und ich habe nur hinterhergeschoben, dass ich hoffe, dass man die Zivilgesellschaft auch als Stakeholder einlädt. Dann kam noch mal kurz das Dateninstitut zur Sprache. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen, weil es im Digitalausschuss diskutiert worden ist. Darum ist es sehr, sehr, sehr still geworden. Das geht scheinbar kaum voran. Und da wurden Fragen gestellt, welche Rolle denn eigentlich das Dateninstitut beim Data Act spielt, weil der Begriff Daten kommt ja in beidem vor. Aber klargestellt wurde, das hat völlig andere Aufgaben. Das soll ja nur Use Cases entwickeln. Und außerdem ist es ja, ich glaube seit 2 Jahren oder ist es noch länger, mindestens 2 Jahre, ist es ja im Aufbau. Und deswegen würde es beim Data Act erstmal gar keine Rolle spielen. Mein Fazit dazu, seit unserer Digitalausschusssitzung zum gleichen Thema im November 2023 gibt es eigentlich genau 0 Fortschritt, außer dass das Gesetz verabschiedet worden ist in Europa. Hier in Deutschland hat sich nichts getan. Die Entscheidungen müssen aber sehr schnell getroffen werden und eigentlich bis zur Sommerpause. Aber einen Zeitplan gibt es noch nicht mal, ein Sense of Urgency gibt es auch nicht. Und das, obwohl wir gerade mit dem DSA die Erfahrung gesammelt haben, wie problematisch das werden kann. Und wir wissen, dass Behördenentscheidungen Dauerzank bei der Ampel sind. Aber auch inhaltlich ist so einiges ungeil. Die deutsche Regierung hat nämlich für mehr Abschottung und mehr Ausnahmen auf der Basis des Geschäftsgeheimnisses gekämpft und das auch durchgesetzt und nicht genug für den Verbraucherschutz getan. Und das könnte sich rächen. Zeigen wird sich das in der Praxis ab Herbst 2025. Und damit kommen wir zu unserem dritten Thema, der Gigabit-Richtlinie 2.0. Giga klingt ja immer gut, klingt ein bisschen nach schnell im Internet und hat auch damit zu tun. Es geht nämlich um einen Evaluationsbericht der Bundesregierung zur letzten Förderrichtlinie zum Glasfaserausbau in Deutschland. Das war tatsächlich auch ein öffentlicher Punkt. Ja, wir hatten drei Tagesordnungspunkte und alle drei waren öffentlich. Ich muss eine Kerbe in meinen Türrahmen machen, weil das kommt wirklich selten vor. Aber worum geht es da nochmal konkret? Es geht, wie gesagt, um die Breitbandförderung in Deutschland. Bis 2022 hat es nach einer bestimmten Strategie Förderprogramme gegeben. Diese Strategie wurde in 2023 komplett geändert. Und nach dieser geänderten Strategie wurden jetzt also die Gelder vergeben. Und das wurde evaluiert, ob das, was man mit dieser Änderung beabsichtigt hatte, auch eingetreten ist oder nicht. Diesen Evaluationsbericht, den gab es übrigens noch nicht öffentlich zu finden, aber dann doch zu finden. Also es gibt ihn jedenfalls verlinkt in den Shownotes, falls ihr euch den reinziehen wollt. Das Thema Gigabit-Richtlinie hatten wir natürlich auch schon ein paar Mal im Digitalausschuss, also auch in diesem Podcast. Ich verlinke euch die Podcast-Folge Nummer 7, die Podcast-Folge 11 und die Podcast-Folge 27. Dann könnt ihr immer hinhüpfen zur Gigabit-Richtlinie, wenn ihr euch für Geschichte des Digitalen interessiert. Kurze Erklärung, bis 2022 galt das sogenannte Windhundprinzip, also First Come, First Serve. Wer zuallererst einen Antrag gestellt hat, bekam den auch bewilligt, wenn grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt waren und wenn noch Kohle im Topf war. In dem Moment, wo die Kohle alle war, war halt Ende Gelände, dann hat man nichts mehr gekriegt. Der Fall ist tatsächlich 2022 schon im Oktober eingetreten. Die Mittel waren erschöpft, das Geschrei groß und ziemlich viele Kommunen waren ziemlich sehr sauer, denn sie blieben auf ihren Förderanträgen sitzen, weil sie sich ja eingebildet haben, dass sie bis Ende des Jahres noch Zeit haben, diesen Antrag zu stellen. Deshalb gab es also diese ganz neue sogenannte Gigabit 2.0 Förderstrategie. Die trat in Kraft am 1.4.2023. Ein paar Monate bis September konnte man dann Anträge stellen. So lange hat man auch keinen Bescheid gekriegt und danach dann wahrscheinlich alle so ziemlich schnell hintereinander. Und statt First Come, First Serve gab es ein Bedarfspunktesystem. Es gab also vier verschiedene Kriterien und dann hat man da so seine Fakten eingegeben für den eigenen Förderantrag und dann wurde das nach Punktezahl-Ranking bewilligt, bis das Budget alle war. Zusätzlich gab es aber noch einzelne Länderbudgets. Also es gab nicht ein Globalbudget, sondern jedes Land hatte ein Unterbudget. Da waren dann so Einwohnerzahlen und förderfähige Haushalte und so Kriterien waren da drin. Für besonders eindeutige Fälle gab es noch eine Fastlane. Das könnt ihr aber in den anderen Podcast-Folgen genauer anhören. Also grundsätzlich förderfähig war da nach dieser neuen Richtlinie alles, wo es nicht mindestens 500 Mbit Downloadgeschwindigkeit gibt und wo auch in den nächsten 3 Jahren kein privatwirtschaftliches Unternehmen ausbauen will. 3 Milliarden standen zur Verfügung, 3,6 Milliarden wurden ausgegeben. So viel zur Intro. Dann kam das BMDV und hat also erstmal selber was gesagt und Überraschung, hat sich über den grünen Klee gelobt. Das neue Förderprinzip hat sich bewährt, das würde man auch 2024 anwenden, denn es würde den Bedarf viel mehr berücksichtigen. Ehrlich gesagt, da ist ja schon auch was dran, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Und dieser Evaluationsbericht, der würde den Erfolg auch bestätigen, aber er sei auch Grundlage für kleinere Anpassungen, die man trotzdem vornehmen will. Und das Ziel ist natürlich auf jeden Fall nicht zu überfördern. Nein, ich habe mich nicht versprochen, ich wollte nicht überfordern sagen, sondern überfördern war das Wort. Gibt es vielleicht auch noch nicht im Duden, aber damit ist gemeint, auf jeden Fall nicht so viel Fördergelder, weil meine Theorie dahinter ist, mit Fördergeldern muss man Open Access Glasfaser verlegen, ohne Fördergelder muss man das nicht. Deswegen haben die großen Konzerne viel mehr Interesse daran, lieber langsamer auszubauen, ohne Fördergeldern und ohne Open Access. Ihr ahnt, für wen das schlecht ist, genau, für euch ist es schlecht. Mehr Wettbewerb, mehr Open Access ist gut für VerbraucherInnen. Das nur mal so als kleine Nebenschleife. Ja, in der Debatte übrigens habe ich mich super geärgert, weil wie bei den anderen Tagesordnungspunkten in diesem Digitalausschuss haben etliche Abgeordnete ihre Redezeit verschenkt. Nicht nur, weil sie auch so viel Lob gehudelt haben, sondern weil sie einfach ihnen nichts mehr einfiel, was sie sagen oder fragen könnten. Und ich hatte wieder nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung. Also 2 Minuten, 1 Minute. Das war wirklich bitter. Und so 2 Minuten in der ersten Runde, 1 Minute in der zweiten Runde für Frage und für Antwort, das ist Tierquälerei, Abgeordnetenquälerei. Das reicht nicht hinten und nicht vorn. Und das ist besonders blöd, wenn man dann, obwohl man explizit um eine kurze Antwort bittet, von der Bundesregierung maximal langatmige Antworten bekommt und so über den Mund gefahren wird, so nach dem Motto, ich antworte so langsam, wie ich will. Also das fand ich schon ziemlich blöd. Zum Evaluationsbericht selber. Also tatsächlich haben diese Landesobergrenzen für eine etwas gleichmäßigere Verteilung auf die Länder gesorgt. Und es wurden von insgesamt 962 beantragten Projekten, also fast 1000, wurden 436 bewilligt. Also beantragt wurden Fördersummen mehr als doppelt so hoch. Also 3,6 Milliarden sind es ja geworden. Und ich glaube, über 7 Milliarden war die Antragssumme. Das ist schon ziemlich krass. Und da muss ich euch noch unbedingt einen Fun-Fact erzählen. Das fand ich schon sehr witzig. Deswegen habe ich das auch im Digitalausschuss angesprochen. Im Evaluationsbericht, da wird nämlich unterschieden zwischen weißen Flecken, hellgrauen Flecken und dunkelgrauen Flecken. Und die weißen Flecken, die sind nicht, da ist gar kein Internet, sondern die heißen alle Regionen, die unter 30 Mbit pro Sekunde haben. Da fand ich, kann man ja mal die zuständige Staatssekretärin fragen, warum die angekündigte Anhebung des Mindestinternets bisher nicht gekommen ist. Die sollte nämlich im letzten Sommer schon kommen. Und ob es nicht sinnvoll wäre, die aktuelle mickrige Mindestinternetrate von 10 Mbit pro Sekunde im Download auf die Grenze zu heben, die man in der Förderrichtlinie für weiße Flecke definiert hat. Also 3-mal so hoch. Das fand sie nicht lustig und meinte, das eine hätte mit dem anderen gar nichts zu tun. Also, well. Also ich finde ja die Definition von weißer Fleck unter 30 Mbit völlig in Ordnung. Aber da müsste das Mindestinternet halt auch 30 Mbit sein. Sonst sind wir ja alle trotzdem noch in einem weißen Fleck. Ja, nun kommt aber ab April eine neue Förderrichtlinie für Glasfaserprogramme. Und von der gibt es ein paar Neuigkeiten. Unter anderem gibt es ganz neu ein sogenanntes Lückenschlussprogramm. Damit sind kleinere Projekte förderfähig, die keine Chance auf eigenwirtschaftlichen Ausbau haben, weil in einem eigentlich ausgebauten Gebiet dann halt noch so dieser eine Bauernhof da am Rande oder irgendwelche anderen kleinen Gegenden niemand ausbauen will, weil es sich halt überhaupt nicht lohnt. Das sind nur kleine Projekte, die haben eine maximale Einzelfördersumme von 500.000 Euro. Also da kann man nicht 1.000 Haushalte mit ausbauen. Aber dafür werden sie zusätzlich und außerhalb der Länderkontingente vergeben. Das ist Teil dieser normalen Gigabit-Richtlinie 2.0, die im April kommt. Aber für dieses Lückenschlussprogramm kann man erst ab Juni Anträge stellen. Also solltet ihr eine Kommune sein, um gerade zuhören, dafür müsst ihr bis Juni noch warten. Neu kommt auch ein Punkterechner. Es wurde ja nach Punkte vergeben, also so eine Art Punkterechner gab es schon, aber bis jetzt hat man den quasi in der Entscheidungsstelle im Ministerium benutzt, um über Fördergelder zu entscheiden. Das soll künftig die Kommune auch selber nutzen können. Dafür heißt er dann Punkte-Kompass und soll noch leicht veränderte Kriterien haben, wie, das diskutiert man da gerade noch, das soll natürlich ein leicht zu bedienendes digitales Tool sein. Und soll den Kommunen eine bessere Einschätzung geben, ob sich ein Antrag überhaupt lohnt oder nicht. Ist natürlich kein Vorentscheid, ne? Also wenn die da 1000 Punkte kriegen oder wie viel man da kriegen kann, das heißt es nicht, jo, geil, kriegst Fördergeld. Aber es soll ihnen so ein Gefühl geben, ob es überhaupt Sinn macht, sich in diesen etwas aufwendigen Antragsprozess zu begeben. Dazu habe ich dann aber doch nochmal nachfragen müssen, denn inwieweit das wirklich Kommunen hilft, eine Entscheidung darüber zu treffen, weiß ich nicht. In diesem Evaluationsbericht gab es nämlich auch Tabellen, aus denen hervorging für sämtliche Bundesländer, ab welcher Mindestpunktezahl in dem jeweiligen Bundesland man Förderungen kriegen konnte. Und da gab es mehrere Bundesländer, da hast du mit 40 läppischen Punkten schon Fördergeld gekriegt. Und in anderen Bundesländern, die einfach viel schlechtere Voraussetzungen hatten, viel mehr weiße Flecken zum Beispiel oder viel geringere Bevölkerungsdichte, das gab extra Punkte, da hat man erst über 250 Punkte was gekriegt. Also 40 Punkte in dem einen Land, 250 in dem anderen. Das heißt, deine Punktezahl hat bestenfalls innerhalb eines Bundeslandes einen Unterschied gemacht. Aber welchen Unterschied und ob deine Aussichten gut oder schlecht sind, das hängt ja nicht nur von deiner eigenen Punktezahl ab, sondern von den Punkten der ganzen anderen Antragstellern. Und woher soll dieses Tool das wissen, wenn ich zum Beispiel der erste Antragsteller bin oder der zweite? Also das habe ich nicht wirklich verstanden. Und wie das funktionieren soll, das konnte mir auch das BMDV nicht genauer erklären. Nur da sollen auch irgendwie Länderinfos einfließen. Aber so aus funktional-technischer Perspektive weiß ich nicht, wie das laufen soll. Was dieses neue Punktesystem aber auch erreichen soll, ist eine Verringerung der Punktgleichheit. Also, dass mehrere Projekte die gleiche Anzahl Punkte kriegen können. Das kam nämlich sehr, sehr oft vor und hat zu ganz eigenwilligen Dingen geführt. Ich finde, zu positiven Dingen, nämlich zu einer Bewilligung von allen punktgleichen Projekten, die sich genau an der Bewilligungsgrenze befunden haben. Da gibt es einen Gleichbehandlungsgrundsatz, deswegen musste man das machen. Und das hat also ganz interessante Effekte gehabt, vor allem in Bundesländern, wo es mehrere Projekte gab mit gleicher Punktzahl, die aber einzeln sehr groß waren. Gab nämlich da Riesenunterschiede. Also in Brandenburg zum Beispiel haben sich ganz oft Kommunen zusammengeschlossen, haben dann große Förderanträge gestellt. Und in Bayern haben es irgendwie hunderte Kommunen bis hin zum letzten kleinen Dorf, haben so ihre Einzelanträge gestellt. Das waren natürlich lauter kleine Anträge. Und so hatten dann in meinem Bundesland Brandenburg 3 Projekte genau die gleichen Punkte und waren genau an der Bewilligungsgrenze. Und so wurden aus dem Länderbudget Brandenburgs, das aus 180 Millionen Euro bestand, zusätzliche 153 Millionen Euro Fördergeld. Nice, finde ich. Aber das fand das BMDV nicht so nice, weil deshalb sind aus den 3 Milliarden am Ende 3,6 Milliarden geworden. Und sowas will man ja nicht öfter, weil Christian Lindner und so, Mehrausgaben sind nicht gern gesehen. Was neu kommt, ist auch ein verpflichtender Branchendialog. Branchendialog heißt, eine Kommune darf nur noch Fördergelderanträge stellen, wenn sie vorher mit der Telco-Wirtschaft am Tisch gesessen hat. Das war 2023 noch freiwillig. Das wird also nicht mehr freiwillig sein. Man muss das machen. Und künftig soll es aber auch Mindestkriterien dafür geben, was dann ein Branchendialog überhaupt ist, wie der aussehen soll. Aber man hat versichert, bürokratiearm, niedrigschwellig. Also da gibt es jetzt nicht komplexe Mindestkriterien, aber halt so ein paar. Laut dieser Evaluation in dem Bericht sollen nach einem Branchendialog etwa 20% der Gemeinden, die so einen durchgeführt haben, kein Markterkundungsverfahren mehr gemacht haben. Und darüber freute sich das BMDV und wertete das als Erfolgskriterium. Aber als ein Abgeordneter gefragt hat, was heißen denn diese 20%? Heißt das, in diesen 20% hat die Privatwirtschaft da ausgebaut? Also weiß man das? Hat da irgendeiner nachgefragt? Die Antwort war eigentlich ein bisschen peinlich, weil sie war, das wissen wir nicht. Aber man schob hinterher, ganz bestimmt heißt es das, ganz bestimmt kam da sofort die Telekom um die Ecke und hat gesagt, baue ich übermorgen aus oder nicht. Also man weiß es einfach nicht, man denkt sich das nur und man feiert diesen Erfolg, von dem man nicht weiß, ob er einer ist. Der letzte Aspekt zu diesem Thema, es braucht dafür auch eine sogenannte neue Rahmenregelung. Was heißt jetzt neue Rahmenregelung? Das Ganze hat ja mit Fördergeldern zu tun und alles, was mit viel Fördergeld zu tun hat, ist auch ein sogenanntes Beihilfeproblem auf Seiten der Europäischen Union. Da muss man also Dinge anmelden, sagen, wie und was will man da fördern, wer kriegt da Geld wofür und wie viel und nach welchen Kriterien. Und dann gibt es eine Genehmigung von der EU oder eben nicht. Diese alte Rahmenregelung für diese Breitbandförderung, die läuft 2025 schon aus. Wenn man aber die überarbeitet, kann man die Laufzeit verlängern bis 2028. Da muss man sie natürlich an diese neue Richtlinie anpassen. Und dazu habe ich einiges in der Presse gelesen, aber eben nur in der Presse. Deswegen habe ich nachgefragt, ob das überhaupt stimmt. Da stand nämlich drin, dass diese neue Rahmenregelung ein Passus enthalten soll, wonach ein geförderter Ausbau zwar weiter Open Access Verpflichtung unterliegt, aber nur noch befristet. Und da habe ich gefragt, ist das überhaupt so? Und wenn ja, Befristung wie lange? Und warum eigentlich überhaupt eine Befristung? Wir brauchen doch eigentlich mehr und nicht weniger Open Access. Ich hoffe, es stimmt. Ja, die Antwort war, davon haben wir keine Ahnung. Das scheint also eine Presseente zu sein. Das wäre natürlich erfreulich, weil eine Befristung von Open Access Zugängen wäre einfach Kacke, zu Deutsch gesagt. Im gleichen Medienbericht stand noch was anderes drin, nämlich, dass es Preisvorgaben für Vorleistungsprodukte durch den Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur geben soll. Was heißt das? Vorleistungsprodukte ist zum Beispiel bei einer Glasfaser, hier, du kannst so eine unbeleuchtete Darkfiber nutzen, kostet x Euro und Preisvorgaben heißt natürlich, kostet x Euro und auf keinen Fall 1 Euro mehr oder weniger. Ja, da wollte ich wissen, also A, stimmt das? Soll es bundesweit einheitliche Preisvorgaben geben? Und wenn es Unterschiede geben soll, nach welchen Kriterien gibt es die denn dann und warum überhaupt ist die Bundesnetzagentur als unabhängige Behörde für die Preisfestsetzung nicht zuständig, sondern warum will denn das der Bund machen? Also da ja für alle Regulierungsfragen, und dazu gehört zum Beispiel auch der Festnetzpreis, ja, der ist ja, da gibt es auch eine Preisvorgabe, das macht die Bundesnetzagentur. Mir also völlig unklar, warum die das nicht machen soll, sondern der Bund. Aber da war meine eine Minute Nachfragezeit leider vorbei. Es war also ein Gong und keine Antwort mehr. Man versprach mir, sie nachzureichen. Und das war's auch mit unserem dritten Thema. Zur Linken gibt es heute kein Update. Es gibt nämlich einfach keine News. Obwohl es angekündigt war, wurde in der letzten Obleuterunde immer noch nicht entschieden, ob ich auch wieder mitspielen darf als Obfrau in der Obleuterunde. Die Entscheidung wurde auf die nächste Sitzungswoche vertagt. Und da gibt es dann eine Obleuterunde am 10. April. Und vielleicht bin ich dann bei der übernächsten Woche auch wieder dabei. Das werde ich euch dann brühwarm erzählen. Zum Schluss bleiben mir noch ein paar ganz kleine Hinweise. Indirekt habe ich es euch ja schon erzählt, aber ein bisschen Eigenwerbung wollte ich doch noch machen. Meine beiden Reden, die ich diese Woche gehalten habe, also einmal zur DSA-Umsetzung im deutschen Recht, auch mit Schwerpunkt Hate Speech, die verlinke ich euch. Kleine Triggerwarnung, es kommen sehr sexistische Zitate aus AfD-Facebook-Gruppen darin vor. Und ich verlinke euch meine zweite Rede, die ich noch nicht gehalten habe, aber bis dahin gehalten haben werde hoffentlich. Da geht es um das Schlumpfgate, nämlich in der Aktuellen Stunde der AfD zum Thema Meinungsfreiheit in Schulen, um was sie da alles für Bullshit erzählen und was ich dazu zu sagen habe. Dann bleibt mir eigentlich nur noch wie immer, euch um Feedback zu bitten. Ich habe übrigens sehr nette Mails gekriegt in der letzten Zeit und freue mich immer einen Ast, wenn ich lesen kann, dass euch gefällt, was ich erzähle und ich nicht nur fürs Nirvana vor mich hin laber, sondern dass auch Leute gerne anhören und da auch was draus lernen. Wenn ihr öffentliches Feedback äußern wollt, macht das gerne unter dem Hashtag der ADB-Podcast, dann finde ich das schneller. Und wenn ihr noch kein Abo habt, ein Klick und ihr habt eins. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Frühling zu wünschen. Bis nächste Mal.